War Ihnen schon einmal etwas so richtig peinlich? Ich meine, wir alle machen mal etwas, was uns peinlich ist. Jeder macht was aus den verrücktesten Gründen, irgendwelche Sachen. Aber manchmal ist das eben extrem peinlich. Oder ein anderer findet das extrem peinlich. Vielleicht kennen Sie die Situation. Man ist im Theater oder noch im Kino oder in einer anderen Veranstaltung, wo es eine große Zuschauermenge gibt. Sie sehen, sitzen mittendrin, warten noch auf einen Freund und Sie sehen ihn kommen. Und dann fangen Sie wild das Winken an und deuten auf sich und Sie machen sich verrückt. Und alle gucken schon ein bisschen Sie so an. Ja. Peinlich ein bisschen, ja. Jeder kennt das vielleicht. Ich meine, wir haben Weihnachten. Haben Sie schon mal gedacht, dass Sie Gott peinlich finden? Haben Sie bei irgendetwas, was Sie über ihn gelesen hatten in der Bibel, mal gedacht so, wieso macht er denn das? Das ist ja peinlich. Ich möchte die Weihnachtsgeschichte heute einmal aus diesem Blickwinkel betrachten. Der Text, den wir dazu nehmen, ist das Johannesevangelium, Kapitel 1 und dort die Verse 1 bis 5. Dann springe ich ein bisschen zu Vers 9 bis 14. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, das entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ich springe zu Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Es sind mir drei Aspekte wichtig, die ich mit diesem Text verbinde. Das erste hatten wir ja in Vers 5 gelesen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ich möchte heute nicht über den wundersamen Gnadenakt sprechen, dass Gott ganz am Anfang der Welt, kurz nach dem Sündenfall, die Menschen haben es eigentlich verbockt, nicht gesagt hat, dann lasse ich sie halt, wo sie sind, sondern ich schicke mich selbst auf die Welt. Ich komme als Heiland und als Retter auf diese Erde. Darüber möchte ich gar nicht sprechen, obwohl das natürlich der Vorläufer von Weihnachten ist, möchte ich eher mal über die Reaktion der Menschen auf Gottes Vorhaben sprechen. Gott schafft sich also ein Volk, ein auserwähltes Volk, über viele Jahrhunderte hinweg. In dieses Volk soll dann auch der Heiland, der Messias hineingeboren werden. Der Erlösungsplan, das ist fast unbegreiflich schön, heißt: Gott wird Mensch auf dieser Erde. Er zeigt ihnen ein Stück vom Himmel. Und dann stirbt er den Tod, den eigentlich die Menschen sterben müssten. Und so kann er sie doch noch erretten. Und das, was ganz am Anfang in Eden begonnen hat, kann weitergehen. Aber was macht das auserwählte Volk? Max Lucado, vielleicht kennen ihn einigen, diesen christlichen Autoren, schreibt recht anschaulich und bildlich über diese Zeit in seinem ganz eigenen Stil. Selbst die heiligsten Helden vergaßen manchmal, auf wessen Seite sie standen. Einige Geschichten der Bibel erinnern mehr an die Abenteuer von Sindbad, dem Seefahrer, als an geeignetes Unterrichtsmittel für die Sommerbibelschule. Aaron, rechte Hand von Mose, Augenzeugen der Plagen Ägyptens, Teilnehmer an der Expedition Durchquerung Rotes Meer, geweihter Priester Gottes, Doch wenn er wirklich so geweiht war für heilige Aufgaben, weshalb führte er dann die Israeliten im Tanz um das goldene Kalb und um das Feuer an? Die Söhne Jakobs, Stammväter Israels, Urenkel Abrahams, wenn sie aber so besonders waren, wie konnten sie dann ihren jüngeren Bruder fesseln und nach Ägypten verkaufen? David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein König unter Königen, tötete den Riesen, schrieb viele Psalmen. Er ist aber auch der Typ, dessen Brille sich beim Dampfbad auf dem Dach beschlägt. Und leider handelt es sich dabei nicht um sein Badewasser und auch nicht um seine Frau, die er beim Baden beobachtete. Dann ist da Simson, kippt betrunken von Wein und betört von Parfum auf die Couch, ohnmächtig fast. Die Lila ist noch mal rausgegangen. Er denkt, sie geht bestimmt raus, um sich umzuziehen. Und er denkt, sie denkt, wo habe ich bloß diese Schere hingelegt? Adam im Feigenblattkostüm mit Flecken einer verbotenen Frucht. Mose, der mit dem Stab gegen einen Felsen schlägt und die Selbstbeherrschung verliert. König Saul, der in einer Kristallkugel nach Gottes Willen sucht. Noah, nackt und betrunken in seinem Zelt liegend. Sind das die Auserwählten Gottes? Ist das das auserwählte Volk? Ist das die adlige Abstammung des Königs? Sind das diejenigen, die Gottes Auftrag ausführen sollten? Es ist leicht daran, das Absurde zu erkennen. Soweit Max Lucado zu dieser Stelle. Jesaja beschreibt dieses Phänomen schon einige Jahre vor Jesus in Jesaja Kapitel 44. Sie wissen nichts und sie verstehen nichts. Denn sie sind verblendet, dass ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nichts verstehen. Selbst Jesus wird in Matthäus 13 traurig über das eigene Volk sagen, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Was er eigentlich damit ausdrückt, ist, sie verstehen mich nicht. Alle diese Verse, die wir gerade gehört haben, die werden doch sehr gut zusammengefasst in dem, was Johannes eben am Anfang seines ersten Kapitels seines Evangeliums schreibt. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Menschen kapierten gar nicht, was Gott vorhat. Und sie haben auch nicht wirklich mitgemacht. Weihnachten. An Weihnachten haben wir es vor allem mit einem Gott zu tun, der nicht verstanden wird. In Vers 10 hieß es, er war in der Welt. Und was jetzt kommt, hört sich wie so ein kleiner Einschub an. So ein, und die Welt ist durch ihn gemacht. So unglaublich. In der Welt war er. Und dann kommt das, was eigentlich fast den Boden aushaut. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Gerade haben wir über den nicht verstandenen Gott gesprochen. Hier lesen wir jetzt was von einem nicht erkannten Gott. In der Heiligen Nacht passieren dann tatsächlich Wunder über Wunder. Er, der Geist ist, wird Mensch. Er, der größer ist als das Universum, wird ein Embryo. Er, der die Welt mit seinem Wort erhält, erwählt von einer jungen Frau, die ihn füttert, abhängig zu sein. Gott als Embryo, Heiligkeit schlafend in einem Mutterleib, der Schöpfer des Lebens wird selber erschaffen. Gott bekommt Augenbrauen, Ellbogen, zwei Nieren, eine Milz und er wächst im Leib seiner Mutter heran. Wunder über Wunder, die hier passieren. Den Verstand übersteigende Dinge. Gott traut sich das zu, ein Mensch zu werden. Aber er steht nicht plötzlich fertig und schön da, wie wahrscheinlich einst Adam. Nein, er fängt als Baby an. Aber Gott im Menschen nun mit dem Namen Jesus, der wird in eine Welt hineingeboren, die ihn nicht kennt, die ihn auch nicht erkennt. Jesus kommt quasi unbemerkt zur Welt. Nun gut, die Engel singen es zwar sehr laut in die Welt hinein, aber alle, die es hören, sind Hirten. Hirten, so Menschen, denen man überhaupt nicht getraut hat. Und was die dann erzählen, das hat man gleich zweimal nicht geglaubt. Das hätten sich die Engel auch sparen können. Hin und wieder in der Kindheitsgeschichte Jesu erkennt ihn dann mal jemand. Aber sonst? Kinder spielen mit Jesus, als er klein war. Hätten sie gedacht, mit wem sie da spielen? Oder in der Synagoge in Nazareth, wo Jesus dann aufgewachsen ist. Hätte der Synagogenvorsteher gewusst, wer da seine Predigten lauscht. Das geht vielleicht alles noch. Ja? Als Kind kann man vieles ertragen. Aber als Erwachsener dann, als Jesus mit seiner Mission, mit dem Evangelium, mit der guten Botschaft für den Menschen unterwegs ist, verstehen ihn die Menschen nicht. Sein eigenes Volk versteht ihn nicht. Wenn Sie einmal das Markus-Evangelium an einem kompletten Stück durchlesen wollten, dann werden Sie merken, dass diejenigen, die Jesus als Sohn Gottes erkennen, diejenigen sind, die nicht zum Volk Israel gehören. Die Ausländer oder die Römer, sogar Dämonen bekennen, du bist der Sohn Gottes. Und wenn Sie das Gleiche nochmal mit dem Johannesevangelium machen wollen, an einem Stück durchlesen, dann werden Sie merken, dass niemand wirklich Jesus erkennt, sondern immer wieder kommt die Frage, wer ist der? Woher kommt der? Warum macht er das? Das ist total spannend. Aber erkannt wird Jesus nicht. Gott geht also inkognito durch seine eigene Schöpfung. Unerkannt von seinen Geschöpfen. Weihnachten. An Weihnachten haben wir es auch mit einem Gott zu tun, der nicht erkannt wird. Nächster Vers, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wenn man jemanden nicht aufnimmt, dann ist er nicht gewollt. Man lehnt ihn eigentlich ab. Also die Schmach Jesu, nicht verstanden zu werden, nicht erkannt zu werden, die wird jetzt auf die Spitze getrieben dadurch, dass er also abgelehnt wird. Und das wissen Sie bestimmt selbst, dass Jesus auf viel Ablehnung gestoßen ist. Seine Geburt hat aufgrund von Ablehnung in einem Stall stattfinden müssen und nicht in der Herberge, nach der seine Eltern gefragt hatten. Kurz nach seiner Geburt ist die Ablehnung schon wieder so groß, dass der damalig amtierende Herrscher ihn töten will. Und deswegen werden ganze Kindermassen in Bethlehem getötet, der sogenannte Kindermord. Ja, Jesus muss mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen. Später, als Jesus erwachsen ist, mit seinen Jüngern in der Gegend umherzieht, da wollen sie in Samaria in einem Ort unterkommen und übernachten und nicht gewollt, abgelehnt. Sie müssen woanders schlafen. Das zieht sich natürlich durch bis hin zur Kreuzigung. Die höchste Ablehnung eines Menschen. Man tötet ihn. Und zwischendrin in diesem Leben gibt es so kleine Hässlichkeiten, die einem vielleicht gar nicht so auffallen. Eine Hässlichkeit fällt mir sehr bewusst auf. Und das hat auch übrigens mit dem Umstand seiner Geburt zu tun. Mein Jesus ist ja durch die sogenannte Jungfrauengeburt zur Welt gekommen. Wenn Sie sich das vorstellen, wenn heute eine junge Frau, eine Jungfrau, die von keinem Manne weiß, plötzlich schwanger ist, dann glauben die wenigsten oder denken zumindest die wenigsten zuallererst daran, dass das der Heilige Geist war. Das war auch damals so. Ein Glück kam zu Josef und Maria der Engel Gabriel. Josef wollte Maria verlassen. Er hat auch das Naheliegendste gedacht. Der Engel Gabriel sagt ihnen, das ist wirklich der Heilige Geist. Und sie glauben ihm. Alle mussten das dann irgendwie glauben. Aber wenn man jemanden schon nicht mag und es gibt dann noch einen etwas komischen Umstand in seinem Leben, dann wird man auf dem rumhacken. Und so war das auch damals. In Johannes 8 kann man nachlesen, wie Jesus wieder mit den Schriftgelehrten und Pharisäern etwas disputiert. Und in Vers 41 sagt Jesus, ihr tut die Werke eures Vaters. Und damit meinte er so den Teufel. Und da antworten sie, wir sind nicht unehelich geboren. Eine andere Übersetzung sagt, wir sind nicht durch Hurerei geboren. Wir haben einen Vater. Man muss nur eins und eins zusammenzählen, was sie hier eigentlich Jesus mitten ins Gesicht gesagt haben. Du bist der Sohn einer Hure. Und ich finde, das ist die unglaublichste Beleidigung, die man Jesus ins Gesicht sagen konnte. Das ist mehr als eine Ohrfeige. Weihnachten. An Weihnachten haben wir es mit einem Gott zu tun, der nicht gewollt ist und der abgelehnt wird. Wir haben jetzt über Jesus gesprochen, den nicht verstandenen Gott, den nicht erkannten Gott und den abgelehnten Gott. Permanent nicht verstanden zu werden, von seinen Liebsten nicht erkannt zu werden und dann auch wirklich offen abgelehnt zu werden, das gehört zu den zersetzendsten Dingen, die ein Mensch erleben kann. In der Arbeitswelt wird sowas manchmal eingesetzt und dann nennt man das dann Mobbing. Ja, da wird ein Kollege absichtlich nicht verstanden, so, ach so, ah, habe ich anders gehört. Oder man dreht ihm das Wort im Munde um. Ja. Oder man erkennt ihn nicht. Ja. Das sind zwei, der eine wird gemobbt, man redet nur mit dem anderen, als wenn der andere Luft wäre. Man grüßt ihn nicht, man spricht ihn nicht an, man redet weiter, selbst wenn der reden würde. Man wird für nichts erklärt, nicht erkannt. Und das kann natürlich weitergehen in die offenkundige Ablehnung. Geh nach Hause, kündige, stirb. Nicht wenige Menschen müssen deswegen zum Psychotherapeuten. Das ist das Schlimmste, was man miterleben kann. Jesus, der gemobbte Gott, na frohe Weihnachten. Mir stellt sich, wenn ich das alles dann so lese und höre, schon die Frage, Jesus wusste ja, was passieren wird. Jesus war Gott und konnte in die Zukunft sehen und mit seinem Plan, den er für die Menschen vorhatte, wusste er, was passieren würde. Dass sie ihn nicht verstehen würden, dass sie ihn nicht erkennen würden und dass sie ihn ablehnen würden. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, warum macht Gott sich dann trotzdem noch so verletzlich und wird Mensch? Warum macht Jesus etwas, was für ihn als Gott doch peinlich sein müsste? Jesus, der Schöpfer dieser Welt, als Embryo, eben gerade hat sich das noch romantisch angehört. Aber für einen Gott? Der Allmächtige, der alles kann, der muss laufen lernen. Und dann gibt es ja noch einen Punkt. Viele beklagen sich ja darüber, dass sie sagen so, ach Mensch, und Jesus muss in einen Stall geboren werden, wie schlimm und sowas. Eigentlich wäre doch ein Palast viel besser für ihn. Wissen Sie was, da gibt es einen Umstand, der Stall oder Palast nivelliert. Wurscht, wo er gewohnt hätte. Und zwar Windeln. Windeln sind die ultimative Demütigung. Für einen Gott. Mit allem ehrlichen Respekt frage ich mich, ist das nicht peinlich? Ist das nicht peinlich? Für wen macht er das bitte schön? Für wen? Für uns, die wir ihn nicht verstehen, die wir nicht erkennen und die wir ihn oft, so oft ablehnen. Etwas Peinliches, trotz aller Ablehnung doch noch auszuüben, liegt da nicht das Absurde drin? Etwas Peinliches, trotz aller Ablehnung auszuführen, liegt da nicht das Absurde? Und im ganzen Geschehen, das Gott voraussehen konnte, nämlich wie die Menschen auf Jesus reagieren würden, war die heilige Nacht doch das Peinlichste und Absurdeste. Was feiern wir da eigentlich zu Weihnachten? Mit Unverstand frage ich Jesus, warum die Jungfrauengeburt, die dir doch nur Peinlichkeiten beschert hat? Warum Windeln? Warum haben nur die Hirten den Gesang der Engel gehört? Warum laufen lernen? Warum Zimmermann werden und mit Händen schwitzend etwas erschaffen, wo du doch nur mit Worten ganze Welten erschaffen hast? Wieso reduzierst du dich so selbst? Wieso machst du dich selbst so zu nichts? Ist das nicht peinlich? Wieso machst du dich noch so verletzlich? Für wen machst du das? Für uns? Für die Menschen? Wirklich? Warum hältst du immer noch fest an diesem Projekt Rettet die Menschheit? Warum willst du das immer noch durchziehen? Warum sagst du nicht einfach, Projekt gescheitert? Ist ja nicht deine Schuld. Du kannst ja nichts dafür. Die Menschen wollten nicht. Aber warum hast du nicht aufgegeben? Damals kurz vor Bethlehem. Du hättest dir doch so viel ersparen können. So viel. Und unter den gegebenen und eben genannten Voraussetzungen wäre alles andere doch verständlicher gewesen als das Geschehen der Heiligen Nacht, oder? Ich schreie oder rufe diese Fragen ungläubig Jesus entgegen. Und ich stelle mir vor, wie ich so in sein Gesicht blicke und wie er mir so mit einem gütigen Blick antwortet. Und in diesem Blick meine ich schon, die Antwort aufleuchten zu sehen. Es muss Liebe sein. Es muss Liebe sein, weswegen Gott das alles tut. Was so verrückt aussieht, was so peinlich wirkt. Ich weiß nicht, ob mir das alles das wert gewesen wäre. Die ganze Peinlichkeit, der magere Erfolg. Und ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht nachvollziehen, so ein bisschen, wie ich über Gott rede. Ich meine, wir denken ja manchmal, ist ja Gott. Der kann das, der schafft das. Aber ich denke mir, Gott hat auch Gefühle, oder? Hat er vielleicht mal darüber nachgedacht, mache ich das? Mache ich das wirklich? Hat er für und wieder abgewogen? Aber er hat es gemacht. Und durch meine Fragen hindurch und mit seinem Blick sagt er uns allen eigentlich, ich habe das gemacht, weil ich dich liebe. Vielleicht ganz Jugendlichen ausgedrückt, ich habe mich für dich zum Affen gemacht. Ich habe das gemacht, weil ich dich gewinnen wollte, weil ich dir nah sein wollte und weil ich dich nicht mehr verlieren möchte. Wenn ich in der Predigt ab und zu das Wort peinlich für Gott benutzt habe, dann natürlich nicht, um ihn irgendwie zu lästern. Manchmal ist man irgendwie peinlich berührt durch etwas, was einem passiert, oder man findet einen anderen peinlich. Aber Pein steckt ja in dem Wort peinlich drin. Dieses altdeutsche Wort für Schmerz. Peinlich. Ja. Immer wenn etwas passiert, was uns so peinlich ist, dass es uns schon schmerzlich wehtut, unserem Ego, ja, dann ist es peinlich. Der Prophet Jesaja, der schrieb im 53. Kapitel etwas über Jesus, wo dieser Zusammenhang schon klar wird. Er schreibt eine Voraussage auf Jesus und sagt, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Pein. Und manche Übersetzungen sagen auch ein Mann der Schmerzen. Ein Mann der Pein und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Wenn das ganze Leben Jesu unter dem Zeichen des Kreuzes stand, dann begann seine Leidenszeit nicht erst an Palmsonntag kurz vor seiner Kreuzigung. Dann begann seine Leidenszeit schon an Weihnachten, bei seiner Geburt. Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie das vielleicht mal so nachfühlen können, dass Sie Weihnachten aus dieser Perspektive ganz neu für sich entdecken können und dass vor allem die Liebe Gottes für Sie dadurch noch greifbarer wird. Ich meine, wenn Sie irgendwie auf einem Weihnachtsmarkt an den Ständen vorbeispazieren und Sie kommen vielleicht an einem Krippenbild vorbei und sehen Jesus in Windeln gewickelt da drin liegen und Sie merken, dass Ihnen das peinlich ist, dann lassen Sie ihn das nicht umsonst gemacht haben. Antworten Sie auf diese Liebe. Ich möchte ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für deine Liebe. In allem, was ich in deinem Wort lese, spüre ich diese Liebe durch das, was du getan hast und wie du es getan hast. Und ich merke, wie ich auch emotional darauf reagiere. Und trotzdem ist das Ergebnis gleich. Du liebst mich. Herr, ich möchte dafür danken. Ich möchte dafür danken, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass wir Weihnachten feiern können und dass das tatsächlich das Fest der Liebe ist, deiner Liebe zu uns Menschen. Herr, ich danke dir für dieses Geschenk im Namen Gottes. Amen.